Stinker. Sie gaben ihm ein Pferd und einen Banner, ein weiches Wollwams und einen warmen Fellmantel und schickten ihn los. Dieses eine Mal war er den Gestank los. »Komm mit dieser Beug zurück«, sagte Damon Tanz für mich, als er dem zitternden Stinker in den Sattel half, »oder lauf und sieh, wie weit du kommst, ehe wir dich einholen. Das würde ihm gefallen, ganz bestimmt.« Grinsend verpasste Damon dem Pferd mit seiner Peitsche einen Schlag auf das Hinterteil, und der alte Klepper setzte sich wiehernd in Bewegung. Stinker wagte keinen Blick zurück aus Angst, Damon und der gelbe Dick und Grunzer und die anderen würden ihn verfolgen. Er hatte Angst, dass dies wieder nur einer von Lord Ramsays Scherzen war, eine grausame Prüfung, um herauszufinden, was er tun würde, wenn sie ihm ein Pferd gäben und ihn freilassen würden. »Glauben Sie, ich würde fliehen?« Der Gaul, den sie ihm überlassen hatten, war ein armseliges Tier mit krummen Beinen und halb verhungert. Damit durfte er nicht hoffen, den feinen Pferden zu entkommen, die Lord Ramsay und seine Jäger reiten würden. Und nichts liebte Ramsay mehr, als seine bellenden Mädchen auf die Pferde einer frischen Beute zu setzen. Und wohin sollte er schon fliehen? Hinter ihm befanden sich die Lager der Männer aus der Dreadfort und derjenigen, die die Riswells aus den Bachlanden mitgebracht hatten. Zwischen ihnen lag das Heer aus Barrathon. Südlich von Moat Cailin kam ein weiteres Heer den Damm herauf, ein Heer aus Boltons und Fries, die unter dem Banner von Dreadfort marschierten. Östlich der Straße lagen eine karge, öde Küste und das kalte Salzmeer, westlich die Sümpfe und Moore der Engen, in denen es vor Schlangen, Echsenlöwen und Sumpfteufeln mit ihren vergifteten Pfeilen nur so wimmelte. Nein, er würde nicht fliehen. Er konnte gar nicht fliehen. »Ich werde ihm die Burg bringen. Ich muss.« Es war ein grauer Tag, feucht und dunstig. Der Wind wehte von Süden, nass wie ein Kuss. In der Ferne waren die Ruinen von Moat Cailin zu erkennen, halb verborgen hinter morgendlichen Nebelfetzen. Sein Pferd ging im Schritt darauf zu. Die Hufe erzeugten ein leises, feuchtes Schmatzen, wann immer sie sich aus dem graugrünen Schlamm lösten. »Hier war ich schon einmal.« Der Gedanke war gefährlich, und sofort bereute er ihn. »Nein«, sagte er, »nein, das war jemand anderer, das war, ehe du deinen Namen gelernt hast.«
Sein Name war Stinker. Das durfte er nicht vergessen.
»Stinker, Stinker, das kommt von Stinken, und das reimt sich auf Schinken.«
Als dieser andere Mann hier entlang gekommen war, war ihm eine Streitmacht gefolgt, das große Heer des Nordens, das unter dem grau-weißen Banner des Hauses Stark in den Krieg zog. Stinker ritt jetzt allein und umklammerte eine Friedensfahne an einem Stab aus Kiefernholz. Als dieser andere Mann hier gewesen war, hatte er auf einem Renner gesessen, der schnell und spritzig gelaufen war. Jetzt ritt Stinker einen alten Gaul, der nur noch aus Haut und Knochen bestand, so daß sich die Rippen abzeichneten, und er ließ das Tier langsam gehen, weil er Angst hatte zu stürzen. Der andere Mann war ein guter Reiter gewesen, doch Stinker fühlte sich auf Pferden nicht wohl. Es war schon so lange her. Er war kein Reiter. Er war nicht einmal ein richtiger Mann. Er war Lord Ramsays Geschöpf und stand tiefer als ein Hund. Er war ein Wurm in Menschenhaut.
»Du wirst so tun, als wärst du ein Prinz«, hatte Lord Ramsay ihm gestern Abend gesagt, als Stinker in einem Zuber mit brühend heißem Wasser lag. »Aber wir beide kennen die Wahrheit. Du bist Stinker. Du wirst immer Stinker sein, gleichgültig wie süß du auch duften magst. Deine Nase kann dich belügen. Denk an deinen Namen. Denk daran, wer du bist.«
»Stinker«, sagte er, »euer Stinker.«
»Erledige diese Angelegenheit für mich, und du darfst mein Hund sein und bekommst jeden Tag Fleisch zu essen«, versprach ihm Lord Ramsay. »Du wirst vielleicht versucht sein, mich zu verraten, zu fliehen oder zu kämpfen oder dich unseren Feinden anzuschließen. Nein, stille, ich will nicht hören, dass du es leugnest. Lüge mich an, und es wird dich deine Zunge kosten. Ein Mann würde sich an deiner Stelle ganz bestimmt gegen mich wenden, aber wir wissen, was du bist, oder? Verrate mich, wenn du willst, das spielt keine Rolle. Aber zähle zuerst deine Finger, dann weißt du, zu welchem Preis.«
Stinker kannte den Preis.
»7«,
dachte er. »Sieben Finger. Ein Mann kann auch mit sieben Fingern leben. Sieben ist eine heilige Zahl.« Er erinnerte sich an die Schmerzen, als Lord Ramsay Häuter befohlen hatte, ihm die Haut vom Ringfinger abzuziehen. Die Luft war feucht und schwer, und auf dem Boden hatte sich das Wasser in seichten Pfützen gesammelt. Stinker suchte seinen Weg vorsichtig um sie herum und folgte den Resten der Straße aus Balken und Planken, die Rob Starks Vorhut auf dem weichen Boden ausgelegt hatte, damit das Heer schneller vorankam. Wo einst eine mächtige Umfassungsmauer gestanden hatte, waren nur verstreute Steine geblieben, Blöcke aus schwarzem Basalt, die so groß waren, dass man sicherlich 100 Männer gebraucht hatte, um sie an Ort und Stelle zu bringen. Manche waren bereits so tief im Sumpf versunken, dass nur noch eine Ecke herausschaute. Andere lagen herum wie die vergessenen Spielzeuge eines Gottes und zerbröselten und zerbröckelten, während sie von Flechten überwachsen wurden. Vom Regen der letzten Nacht glänzten die riesigen Steine nass, und im Sonnenschein sahen sie aus wie von dünnem schwarzem Öl überzogen. Dahinter standen die Türme. Der Säuferturm neigte sich, als würde er im nächsten Augenblick einstürzen, aber so stand er schon seit einem halben Jahrtausend. Der Kinderturm bohrte sich gerade wie ein Speer in den Himmel, doch das verfallene Dach gewährte Wind und Regen Einlass. Der Torhausturm war gedrungen und breit und der größte der drei, mit schleimigem Moos überwuchert. Aus der Nordseite wuchs ein knorriger Baum, und im Osten und Westen gab es noch Reststücke der eingestürzten Mauer. »Die Karstarks hatten ihr Lager im Säuferturm, die Ambers im Kinderturm«, erinnerte er sich. »Den Torhausturm hatte Rob für sich genommen.« Wenn er die Augen schloss, konnte er die Banner vor seinem geistigen Auge sehen, wie sie tapfer im frischen Nordwind knatterten. »Jetzt sind sie alle fort, alle gefallen.« Der Wind auf seinen Wangen wehte jetzt aus Süden, und die einzigen Banner, die über Moat Cadens Überresten flatterten, zeigten einen goldenen Kraken auf einem schwarzen Feld. Man beobachtete ihn. Er spürte die Blicke. Als er aufsah, erhaschte er einen Blick auf die bleichen Gesichter, die von den Zinnen des Torhausturms herunter oder zwischen dem eingefallenen Mauerwerk, das den Kinderturm krönte, hervorspähten. Von dort oben, so berichtete es die Legende, hatten die Kinder des Waldes einst den Hammer des Wassers herabgerufen, um das Land von Westeros in zwei Teile zu spalten. Die einzige trockene Straße durch den Neck war der Damm, und die Türme von Moat Cailin verschlossen, dessen Nordende wie ein Korken eine Flasche. Die Straße war schmal, die Ruinen so positioniert, dass jeder Feind, der sich von Süden näherte, unter und zwischen ihnen hindurchziehen musste. Um einen der drei Türme anzugreifen, musste man den beiden anderen den Rücken zukehren und sich den Pfeilen, die daraus abgeschossen wurden, aussetzen, während man die feuchten Steinmauern hinaufkletterte, die mit Streifen aus glitschiger weißer Geisterhaut verziert waren. Der sumpfige Boden zu beiden Seiten des Damms war nicht begehbar, es war ein endloser Morast aus Tümpeln, Treibsand und glänzenden grünen Grasnarben, die für das unachtsame Auge fest aussahen, sich jedoch in Wasser verwandelten, sobald man darauf trat. Überall trieben sich Giftschlangen herum und riesige Echsenlöwen mit Zähnen wie Dolche lagen auf der Lauer, außerdem wuchsen hier giftige Blumen. Genauso gefährlich war das Volk, das hier lebte. Selten gesehen, aber immer in der Nähe. Die Sumpfbewohner, Froschesser, Schlammmenschen, Fenn und Reet, Torf und Modder, Flusskrebs und Moorig, Grüngut und Schwarzmoor waren die Namen, die sie sich gaben. Die Eisenmänner nannten sie allesamt die Sumpfteufel. Stinker ritt am verwesten Kadaver eines Pferdes vorbei, aus dessen Hals ein Pfeil ragte. Eine lange weiße Schlange glitt in eine der beiden leeren Augenhöhlen, als er sich näherte. Hinter dem Pferd entdeckte er den Reiter, oder besser das, was von ihm übrig war. Die Krähen hatten das Fleisch vom Gesicht des Mannes gefressen, und ein wilder Hund hatte sich unter das Kettenhemd des Mannes gegraben und seine Eingeweide gefressen. Ein Stück weiter war eine Leiche so tief im Schlamm versunken, dass nur noch das Gesicht und die Finger hervorschauten. Näher an den Türmen bedeckten überall Leichen den Boden. Blutblüten sprossen aus ihren klaffenden Wunden, blasse Blumen mit breiten Blättern, die so dick und feucht waren wie die Lippen einer Frau.
»Die Besatzung wird mich nicht erkennen.«
Manche mochten sich an den Jungen erinnern, der er gewesen war, ehe er seinen Namen gelernt hatte, doch Stinker würde für sie ein Fremder sein. Er hatte schon lange nicht mehr in einen Spiegel geschaut, doch er wusste, wie alt er erscheinen musste. Sein Haar war weiß geworden, wo es nicht ausgefallen war, und das Verbliebene fühlte sich steif und trocken wie Stroh an. Im Kerker war er schwach wie ein altes Weib geworden und so dünn, dass ihn eine kräftige Windböe umwerfen konnte. Und seine Hände? Ramsay hatte ihm Handschuhe gegeben, feine Handschuhe aus schwarzem Leder, weich und geschmeidig und mit Wolle ausgestopft, um das Fehlen seiner Finger zu verbergen. Aber wenn jemand genauer hinsah, würde ihm auffallen, dass sich drei seiner Finger nicht bewegten.
»Nicht näher!« rief jemand. »Was wollt ihr?«
»Reden!«
Er ließ den Gaul weitergehen und winkte mit dem Friedensbanner, damit sie es nicht übersehen konnten.
»Ich bin unbewaffnet.«
Er erhielt keine Antwort. Innerhalb der Mauern, so wusste er, besprachen die Eisenmänner, ob sie ihm Zutritt gewähren oder seine Brust mit Pfeilen spicken sollten.
»Das wäre auch nicht schlimm.«
Ein rascher Tod hier und jetzt wäre immer noch 100-mal besser, als gescheitert zu Lord Ramsay zurückzukehren. Dann öffneten sich die Flügeltüren am Torhaus.
»Schnell!«
Stinker wandte sich gerade zu dem Sprecher um, als der Pfeil einschlug. Er kam irgendwo von rechts, wo zerfallene Teile der Mauer halb im Sumpf versunken waren. Der Pfeil durchbohrte die Falten seines Banners und blieb im Stoff hängen, keinen halben Meter von seinem Gesicht entfernt. Er erschrak so heftig, dass er das Friedensbanner fallen ließ und aus dem Sattel fiel.
»Los rein!« rief die Stimme. »Schnell, du Narr, schnell!«
Stinker krabbelte die Stufen auf Händen und Knien hinauf, während ein zweiter Pfeil über seinen Kopf hinwegflog. Jemand packte ihn und zerrte ihn ins Innere, und er hörte, wie die Tür hinter ihm zukrachte. Er wurde auf die Beine gezogen und an die Wand gedrückt. Dann setzte man ihm ein Messer an die Kehle, und ein bärtiges Gesicht schob sich so nah vor seines, dass er die Nasenhaare des Mannes zählen konnte.
»Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Raus damit! Oder ich mache das Gleiche mit euch wie mit ihm!«
Die Wache deutete mit dem Kopf auf eine Leiche, die neben der Tür auf dem Boden verfaulte. Auf dem grünen Fleisch krabbelten Maden herum.
»Ich bin ein Eisenmann«, antwortete Stinker und log.
Der Junge, der er einmal gewesen war, war als Eisenmann geboren worden. Doch Stinker war im Kerker von Dreadford zur Welt gekommen.
»Sieh mich an. Ich bin der Sohn von Lord Ballon, dein Prinz.«
Er hätte den Namen sagen können, doch irgendwie blieben ihm die Worte im Hals stecken.
»Stinker kommt von Stinken, und das reimt sich auf Linken.«
Allerdings musste er das jetzt für eine Weile vergessen, denn niemand würde sich einem Geschöpf wie Stinker ergeben, gleichgültig wie verzweifelt die Lage war. Er musste so tun, als wäre er wieder ein Prinz. Der Mann, der ihn gefangen genommen hatte, starrte sein Gesicht an, blinzelte und verzog misstrauisch den Mund. Der Mann hatte braune Zähne, und sein Atem roch nach Bier und Zwiebeln.
»Lord Ballons Söhne wurden getötet.«
»Meine Brüder, ich nicht. Lord Ramsay hat mich nach Winterfell gefangen genommen. Er hat mich hierher geschickt, um mit euch zu verhandeln. Hast du den Befehl hier?«
»Ich?«
Der Mann nahm das Messer herunter und trat einen Schritt zurück, wobei er beinahe über die Leiche gestolpert wäre.
»Nein, ich nicht, Mylord.«
Sein Kettenhemd war verrostet, das Leder löste sich auf. Auf dem Handrücken weinte eine offene Wunde Blut.
»Ralph Kenning hat den Befehl, der Kapitän hat es gesagt. Ich stehe nur an der Tür, mehr nicht.«
»Und wer ist das?«
Stinker stieß die Leiche mit dem Fuß an. Die Wache starrte den Toten an, als würde sie ihn zum ersten Mal sehen.
»Der? Der hat das Wasser getrunken. Ich musste ihm die Kehle durchschneiden, damit er aufhört zu schreien. Bauchschmerzen. Man kann das Wasser nicht trinken. Stattdessen haben wir Bier.«
Die Wache rieb sich das Gesicht, Die Augen waren gerötet und entzündet.
»Zuerst haben wir die Toten in die Keller geschleppt. Die Gewölbe da unten sind überflutet. Niemand macht sich jetzt noch die Arbeit, also lassen wir sie liegen, wo sie sterben.«
»Der Keller ist ein besserer Ort für sie. Gebt sie dem Wasser, dem ertrunkenen Gott.«
Der Mann lachte.
»Da unten ist kein Gott, Milord. Nur Ratten und Wasserschlangen, weiße Dinger, so dick wie euer Arm. Manchmal schlängeln sie sich die Treppen hinauf und beißen einen im Schlaf.«
Stinker erinnerte sich an den Kerker unter Dreadford, an die Ratte, die zwischen seinen Zähnen gezappelt hatte, an den Geschmack von warmem Blut auf seinen Lippen.
»Wenn ich scheitere, schickt Ramsay mich dorthin zurück, aber zuerst wird er mir die Haut vom nächsten Finger abziehen.«
»Wie viele Mannbesatzung sind noch übrig?«
»Einige«, sagte der Eisenmann, »ich weiß es nicht. Weniger als vorher. Im Säuferturm sind auch noch welche, glaube ich. Im Kinderturm nicht. Dagon Kot ist vor ein paar Tagen rübergegangen. Da lebten noch zwei, hat er gesagt, und sie haben einen der Toten gegessen. Er hat sie beide umgebracht, wenn ihr das glauben wollt.«
»Maud Caelan ist gefallen«, begriff Stinker da. »Nur hat es ihnen noch niemand gesagt.«
Er rieb sich den Mund, um seine zersplitterten Zähne zu verbergen, und sagte,
»Ich muss mit eurem Befehlshaber sprechen.«
»Canning?«
Die Wache wirkte verwirrt.
»Er hat nicht mehr viel zu erzählen, er stirbt. Vielleicht ist er schon tot. Ich habe ihn nicht mehr gesehen seit, ich weiß nicht mehr seit wann.«
»Wo ist er? Bring mich zu ihm.«
»Und wer passt dann aufs Tor auf?«
»Er.«
Erneut stieß Stinker mit dem Fuß gegen die Leiche. Der Mann musste lachen.
»Ja, warum nicht? Kommt mit!«
Er nahm eine Fackel aus der Halterung an der Wand und fuchtelte damit hin und her, bis sie hell und heiß loderte.
»Hier lang!«
Die Wache führte ihn durch eine Tür und eine Wendeltreppe hinauf, wo das Fackellicht auf den schwarzen Steinwänden glänzte. Das Zimmer oben am Ende der Stufen war dunkel und verraucht. Es herrschte eine drückende Hitze. Vor das schmale Fenster hatte man ein abgewetztes Fell gehängt, um die Feuchtigkeit auszusperren, und in einem Kohlenbecken glomm ein Stück Torf. Es roch übel hier. Schimmel und Pisse und Kot mischten sich mit Rauch und Krankheit. Schmutzige Binsen bedeckten den Boden, während ein Haufen Stroh in der Ecke als Bett diente. Ralph Canning lag zitternd unter einem Berg aus Fellen. Seine Waffen waren neben ihm gestapelt, Schwert und Axt, Kettenhemd und Schlachthelm aus Eisen. Sein Schild zeigte die Wolkenhand des Sturmgotts, aus deren Fingern Blitze ins tosende Meer zuckten, aber die Bemalung war verblasst und blätterte ab. Das Holz darunter hatte schon angefangen zu verrotten. Ralph verrottete ebenfalls. Unter den Fellen war er nackt und heiß vom Fieber. Sein bleiches, aufgequollenes Fleisch war mit nässenden Wunden und Schorf überzogen. Der Kopf wirkte unförmig, eine Wange war grotesk geschwollen, der Hals so mit Blut gefüllt, dass er das Gesicht zu verschlingen drohte. Der Arm auf der gleichen Seite war dick wie ein Holzscheit, weiße Würmer krabbelten darüber. Seit Tagen hatte niemand den Mann rasiert oder gewaschen, so wie er aussah. Aus einem Auge tränte Eiter, der Bart war mit getrocknetem Erbrochenen verklebt.
»Was ist mit ihm passiert?« »Er war auf dem Wehrgang, und einer der Sturmteufel hat einen Pfeil auf ihn abgeschossen. Es war zwar nur ein Kratzer, aber sie vergiften ihre Pfeile, schmieren die Spitze mit Scheiße und übleren Dingen ein. Wir haben die Wunde mit kochendem Wein gespült, aber es hat nichts geholfen.«
»Mit diesem Ding kann ich nicht verhandeln.«
»Töte ihn«, befahl Stinker der Wache. »Er hat den Verstand längst verloren. Er ist voller Blut und Würmer.«
Der Mann starrte ihn an.
»Aber der Kapitän hat ihm den Befehl gegeben.«
»Einem sterbenden Pferd gibt man auch den Gnadenstoß.«
»Welchem Pferd? Ich hatte nie ein Pferd.«
»Ich schon.«
Die Erinnerung schlug über ihm zusammen wie eine Welle. Lächler hatte fast wie ein Mensch geschrien. Seine Mähne hatte Feuer gefangen. Er hatte sich aufgebäumt und blind vor Schmerz mit den Hufen um sich geschlagen.
»Nein, nein, das war nicht mein Pferd. Stinker hatte nie ein Pferd.«
»Ich töte ihn für dich.«
Stinker nahm Ralph Kennings Schwert, das an dem Schild lehnte. Er hatte noch genug Finger, um den Griff zu packen. Als er die Schneide der Klinge auf den geschwollenen Hals des Geschöpfes auf dem Stroh legte, platzte die Haut und schwarzes Blut sowie gelber Eiterquollen hervor. Kenning zuckte einmal heftig, dann rührte er sich nicht mehr. Ein entsetzlicher Gestank erfüllte den Raum. Stinker eilte zur Treppe. Dort war die Luft kalt und feucht, aber viel sauberer. Der Eisenmann taumelte mit bleichem Gesicht hinter ihm her und musste sich anstrengen, um sich nicht zu übergeben. Stinker packte ihn am Arm.
»Wer war der Stellvertreter des Commanders? Wo sind die anderen?«
»Oben auf den Wehrgängen oder in der Halle. Schlafen oder trinken. Ich bringe euch hin, wenn ihr möchtet.«
»Sofort.«
Ramsay hatte ihm nur einen Tag Zeit gegeben. Die Halle war aus dunklem Stein erbaut, hatte eine hohe Decke und war zugig. Rauch wallte hin und her, die Wände waren von großen Flecken weißer Flechten überzogen. Im Kamin brannte Torf auf kleiner Flamme, doch die verrußten Kantsteine deuteten darauf hin, dass hier in früheren Jahren heißere Feuer gelodert hatten. Ein riesiger Tisch aus behauenem Stein füllte den Saal aus, wie schon seit Jahrhunderten.
»Dort habe ich gesessen, als ich das letzte Mal hier war«,
erinnerte er sich.
Rob hatte seinen Platz am Kopf der Tafel, rechts neben ihm saß der Great John und links von ihm Roose Bolton. Die Glowers saßen neben Herman Tolhart. Karstark und seine Söhne hatten ihren Platz ihnen gegenüber.
Zwei Dutzend Eisenmänner saßen am Tisch und tranken. Einige sahen ihn mit trübem, leerem Blick an, als er eintrat, die anderen beachteten ihn nicht. Er kannte keinen von ihnen. Manche trugen Mäntel, die von Fibeln in Form silberner Dorsche gehalten wurden. Die Cots genossen auf den Iron Isles keinen guten Ruf. Den Männern sagte man nach, Diebe und Feiglinge zu sein. Ihre Frauen, so hieß es, waren so lüstern, dass sie auch mit ihren eigenen Vätern und Brüdern ins Bett stiegen. Es überraschte ihn nicht, dass sein Onkel diese Männer zurückgelassen hatte, als er mit der eisernen Flotte nach Hause gesegelt war.
»Das erleichtert mir die Angelegenheit ungemein.« »Ralph Kenning ist tot«, sagte er. »Wer hat hier den Befehl?«
Die Trinker stierten ihn an. Einer lachte. Ein anderer spuckte aus. Schließlich fragte einer der Cots:
»Wer will das wissen?«
»Lord Ballons Sohn.«
»Stinker, mein Name ist Stinker. Das kommt von Stinken und das reimt sich auf Winken.«
»Ich bin hier auf Befehl von Ramsay Bolton, Lord von Hornwald und Erbe von Dredford, der mich in Winterfell gefangen genommen hat. Sein Heer liegt nördlich von hier, das seines Vaters im Süden. Doch Lord Ramsay könnte sich gnädig zeigen, wenn sich Maud Caelan vor Sonnenuntergang ergibt.«
Er zog den Brief hervor, den sie ihm mitgegeben hatten, und warf ihn vor den Trinkenden auf den Tisch. Einer von ihnen nahm das Schreiben, drehte es in den Händen und betastete das rosa Wachs, mit dem es versiegelt war. Kurz darauf sagte er:
»Pergament! Wofür soll das gut sein? Wir brauchen Käse und Fleisch.«
»Stahl, meinst du?«
sagte der Mann neben ihm, ein Graubart, dessen linker Arm in einem Stumpf endete.
»Schwerter, Äxte, ja, und Bögen, 100 neue Bögen und Männer, die Pfeile abschießen.«
»Eisenmänner ergeben sich nicht«, sagte ein Dritter.
»Erzähl das meinem Vater. Lord Ballon hat das Knie gebeugt, als Robert seine Mauer zerschmettert hat, sonst hätte er sterben müssen, und so wird es euch ergehen, wenn ihr euch nicht ergebt.«
Er deutete auf das Pergament.
»Brecht das Siegel, lest die Worte. Dieses Schreiben gewährt euch freies Geleit. Lord Ramsay hat es mit eigener Hand geschrieben. Legt die Schwerter nieder und kommt mit mir, dann wird seine Lordschaft euch zu essen geben und euch erlauben, ungehindert zur Stony Shore zu marschieren und mit einem Schiff nach Hause zu segeln. Wenn nicht, müsst ihr sterben.«
»Soll das eine Drohung sein?«
Einer der Cots drückte sich hoch und stand auf. Ein großer Mann mit Glubschaugen und breitem Mund und einer Haut so weiß wie die eines Toten. Er sah aus, als habe ihn sein Vater mit einem Fisch gezeugt, aber er trug ein Langschwert.
»Dagon Kot,
ergibt sich niemandem!«
»Nein, bitte, ihr müsst zuhören.«
Bei dem Gedanken daran, was Ramsay mit ihm anstellen würde, wenn er ohne die Kapitulation von Mord Kaelin ins Lager zurückkehrte, machte er sich beinahe in die Hose.
»Stinker, das kommt von Stinken, und das reimt sich auf Ertrinken.«
»Ist das eure Antwort?«
Die Worte klangen schwach in seinen Ohren.
»Spricht dieser Kott für euch alle?«
Die Wache, die ihn eingelassen hatte, schien sich nicht so sicher zu sein.
»Victarion hat uns befohlen, die Festung zu halten. Das hat er. Ich habe es mit eigenen Ohren gehört. Haltet die Festung, bis ich zurückkehre,« hat er zu Kennen gesagt.
»Ja«, sagte der Einarmige, »das hat er gesagt. Das Königsting rief, aber er hat geschworen, dass er zurückkommt, mit einer Treibholzkrone auf dem Kopf und 1000 Mann im Schlepp.«
»Mein Onkel kommt nicht zurück«, erklärte Stinker ihnen. »Das Königsting hat seinen Bruder Euron gekrönt, und Krähenauge hat andere Kriege auszufechten. Glaubt ihr, mein Onkel hätte viel für euch übrig? Nein, bestimmt nicht. Ihr seid diejenigen, die er zum Sterben zurückgelassen hat. Er hat euch abgeschüttelt, wie er den Schlamm von seinen Stiefeln schüttelt, wenn er an Land wartet.«
Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Er sah es in ihren Augen, an den Blicken, die sie wechselten, an der Art, wie sie stirnrunzelnd in ihre Becher starrten.
»Sie haben alle befürchtet, dass man sie hier sitzen gelassen hat, aber ich habe ihre Angst in Gewissheit verwandelt.«
Diese Männer waren nicht mit berühmten Kapitänen verwandt und stammten nicht aus den großen Häusern der Iron Isles. Sie waren Söhne von Leibeigenen und Salzweibern.
»Wenn wir uns ergeben, können wir abziehen?« fragte der Einarmige. »Steht das in dem Schreiben?«
Er tippte an die Pergamentrolle, dessen Wachssiegel noch immer ungebrochen war.
»Lies es doch selbst«, antwortete er, obwohl er fast sicher war, dass keiner von ihnen des Lesens mächtig war. »Lord Ramsay behandelt seine Gefangenen anständig, solange sie ihm keine Schwierigkeiten bereiten. Mir hat er nur Zehen und Finger und dieses andere Ding abgeschnitten. Dabei hätte er mir auch die Zunge herausschneiden oder mein Bein von der Ferse bis zum Schenkel häuten können. Legt die Schwerter nieder, und er schenkt euch das Leben.«
»Lügner!«
Dagon Kott zog sein Langschwert.
»Du bist der, den sie den Abtrünnigen nennen. Warum sollten wir deinen Versprechungen glauben?«
»Er ist betrunken«, begriff Stinker. »Aus ihm spricht das Bier.«
»Glaub, was du willst. Ich habe euch Lord Ramsays Botschaft überbracht, jetzt muss ich zu ihm zurück. Wir werden Wildschwein mit Rüben essen und das alles mit starkem Rotwein hinunterspülen. Wer mich begleitet, wird beim Festmahl willkommen sein. Der Rest von euch wird innerhalb eines Tages sterben. Der Lord von der Dreadfort führt seine Ritter den Damm herauf, während sein Sohn mit seinen Männern von Norden her angreift. Dann gibt es keine Gnade mehr. Wer im Kampf fällt, darf sich zu den Glücklichen zählen. Wer überlebt, wird den Sumpfteufeln ausgeliefert.«
»Genug!« fauchte Dagon Kott. »Glaubst du, du kannst Eisenmännern mit Worten Angst machen? Verschwinde! Lauf zurück zu deinem Herrn, ehe ich dir den Bauch aufschlitze, dir deine Eingeweide herausreiße und dich zwinge, sie zu essen!«
Sicherlich hätte der Kerl noch einiges hinzugefügt, doch plötzlich riss er die Augen weit auf. Eine Wurfaxt spross plötzlich mit einem dumpfen Geräusch aus der Mitte seiner Stirn. Kott fiel das Schwert aus der Hand. Er zuckte wie ein Fisch am Haken, dann fiel er mit dem Gesicht voran auf den Tisch. Es war der Einarmige gewesen, der die Axt geworfen hatte. Während er sich erhob, hielt er schon die nächste Axt in der Hand.
»Will noch jemand sterben?« fragte er die anderen Zecher. »Meldet euch nur, ich kümmere mich darum.«
Dünne, rote Rinnsale liefen aus der Blutlache unter Dagon Kotts Schädel hervor.
»Ich jedenfalls möchte noch ein wenig leben, und deshalb werde ich nicht hierbleiben, bis ich verrottet bin.«
Ein Mann trank einen Schluck Bier, ein anderer drehte seinen Becher um und spülte damit ein Rinnsal Blut fort, ehe es seinen Platz erreichte. Niemand sagte ein Wort. Als der Einarmige die Wurfaxt zurück in seinen Gürtel steckte, wusste Stinker, dass er gewonnen hatte. Er fühlte sich beinahe wieder wie ein Mann.
»Lord Ramsay wird mit mir zufrieden sein.«
Er holte das Krakenbanner eigenhändig ein, was eine Weile dauerte, weil ihm ein paar Finger fehlten, aber er war Lord Ramsay dankbar für die Finger, die er ihm gelassen hatte. Die Eisenmänner brauchten den größten Teil des Nachmittags, bis sie zum Aufbruch bereit waren. Es waren doch mehr, als er erwartet hätte, 47 im Torhausturm und weitere 18 im Säuferturm. Zwei von ihnen waren dem Tod so nahe, dass es keine Hoffnung mehr für sie gab, und weitere 5 waren zu schwach, um zu gehen. Blieben immer noch 58, die zum Kämpfen in der Lage waren. Obwohl sie sich in schlechtem Zustand befanden, hätten sie die dreifache Zahl mit in den Tod genommen, wenn Lord Ramsay die Ruinen gestürmt hätte.
»Gut, dass er mich geschickt hat«,
sagte sich Stinker, als er wieder auf seinen Gaul stieg, um den elenden Haufen über den sumpfigen Boden zum Lager der Nordmänner zu führen.
»Lasst eure Waffen hier«, sagte er den Gefangenen, »Schwerter, Bögen, Dolche! Bewaffnete erwartet der Tod!«
Der Rückweg dauerte 3-mal so lange, wie Stinker allein für den Hinweg gebraucht hatte. Für 4 der Männer, die nicht gehen konnten, hatten sie einfache Sänften gebaut. Der 5. wurde von seinem Sohn auf dem Rücken getragen. Deshalb kamen sie langsam voran, und alle Eisenmänner wussten, wie angreifbar sie waren, hier in Schussweite der Sumpfteufel mit ihren Giftpfeilen.
»Wenn ich sterbe, sterbe ich.«
Stinker betete nur, der Bogenschütze möge sein Handwerk verstehen, damit es schnell ginge.
»Sterben wie ein Mann, nicht verrecken wie Ralph Canning.«
Der Einarmige ging an der Spitze des Zuges. Er hinkte stark. Sein Name, sagte er, war Adrak Demut, und er hatte ein Felsweib und 3 Salzweiber auf Großwieg.
»3 der 4 hatten dicke Bäuche, als wir in See stachen«, prahlte er. »Und die Demuts neigen zu Zwillingen. Wenn ich nach Hause komme, muss ich als erstes meine neuen Söhne durchzählen. Vielleicht nenne ich sogar einen nach euch, Milord.«
»Ja, nenn ihn Stinker«, dachte er. »Und wenn er nicht artig ist, kannst du ihm die Zehen abschneiden und ihm Ratten zu essen geben.«
Er wandte den Kopf um und spuckte aus, wobei er sich fragte, ob nicht doch Ralph Canning es war, der Glück gehabt hatte. Leichter Regen pisste aus einem schiefergrauen Himmel auf sie herunter, als Lord Ramsays Lager vor ihnen auftauchte. Ein Wachposten ließ sie schweigend passieren. In der Luft hing der Rauch von Kochfeuern, die im Regen ertranken. Eine Kolonne Reiter kam hinter ihnen heran, angeführt von einem kleinen Lord mit einem Pferdekopf auf dem Schild.
»Einer von Lord Riswells Söhnen«, erkannte Stinker. »Roger oder vielleicht auch Rickard.«
Er konnte die beiden nicht auseinanderhalten.
»Sind das alle?«
fragte der Reiter von seinem kastanienbraunen Hengst.
»Alle, die noch nicht tot waren, Milord.«
»Ich hätte gedacht, es wären mehr. Wir haben sie 3-mal angegriffen, und 3-mal haben sie uns zurückgeschlagen.«
»Wir sind Eisenmänner«,
dachte er, als plötzlich Stolz in ihm aufstieg, und einen halben Herzschlag lang war er wieder ein Prinz, Lord Ballons Sohn, das Blut von Pike. Allein der Gedanke daran war jedoch gefährlich. Er durfte seinen Namen nicht vergessen.
Stinker, das kommt von Stinken, und das reimt sich auf Versinken.
Sie hatten das Lager fast erreicht, als das Gebell einer Hundemeute Lord Ramsays Ankunft ankündigte. Hurentod war bei ihm, und ein halbes Dutzend seiner Günstlinge, Häuter und der saure Allen und Damon Tanz für mich. Und natürlich auch die Walders, der Große und der Kleine. Die Hunde umschwärmten sie, schnappten nach den Fremden und knurrten sie an.
»Die Mädchen des Bastards«,
dachte Stinker, ehe er sich daran erinnerte, dass er dieses Wort in Gegenwart von Ramsay niemals, niemals, niemals benutzen durfte. Stinker schwang sich aus dem Sattel und ging auf ein Knie.
»Milord, Mount Cailin gehört euch. Hier sind seine letzten Verteidiger.«
»So wenige? Ich hatte auf mehr gehofft. Sie waren so hartnäckige Gegner.«
Lord Ramsays blasse Augen leuchteten.
»Ihr müsst völlig ausgehungert sein. Damon, Allen, kümmert euch um sie. Wein und Bier und so viel essen, wie sie wollen. Heute, bring ihre Verwundeten zu unseren Meistern.«
»Ja, Milord.«
Einige der Eisenmänner bedankten sich murmelnd, ehe sie zu den Kochfeuern in der Mitte des Lagers schlurften. Einer der Kotz versuchte sogar, Lord Ramsay den Ring zu küssen, doch die Hunde trieben ihn zurück, ehe er nahe genug kam, und Allison riss ihm ein Stück vom Ohr ab. Obwohl ihm das Blut über den Hals rann, nickte der Mann und verneigte sich und pries die Gnade seiner Lordschaft. Als der letzte von ihnen gegangen war, wandte sich Ramsay Bolton lächelnd Stinker zu. Er packte ihn im Nacken, zog seinen Kopf heran, küsste ihn auf die Wange und flüsterte,
»Mein alter Freund Stinker, haben Sie dich tatsächlich für Ihren Prinzen gehalten? Was für dumme Hunde, diese Eisenmänner! Die Götter lachen sich tot!«
»Sie wollen einfach nur nach Hause, Milord.«
»Und was willst du, mein süßer Stinker?«
murmelte Ramsay leise wie ein Liebhaber. Sein Atem roch so süß nach Gewürzwein und Nelken.
»Solch eine mutige Tat verdient eine Belohnung. Deine Finger oder deine Zehen kann ich dir nicht zurückgeben, aber sicherlich wünschst du dir etwas anderes von mir. Soll ich dir stattdessen die Freiheit schenken? Hä? Dich aus meinen Diensten entlassen? Willst du mit ihnen gehen und zu euren öden Inseln im kalten, grauen Meer zurückkehren, wo du wieder ein Prinz sein kannst? Oder möchtest du lieber bei mir bleiben und mir weiterhin treu dienen?«
Ein kaltes Messer kratzte über sein Rückgrat.
»Sei vorsichtig«, mahnte er sich, »sei sehr, sehr vorsichtig.«
Das Lächeln seiner Lordschaft gefiel ihm gar nicht. Die Art, wie seine Augen leuchteten, der Speichel, der in seinen Mundwinkeln glitzerte, diese Zeichen kannte er.
»Du bist kein Prinz, du bist Stinker, bloß Stinker, das kommt von Stinken und das reimt sich auf Abwinken. Gib ihm die Antwort, die er haben will.« »Milord«, sagte er, »mein Platz ist hier bei euch. Ich bin euer Stinker. Ich möchte nur euch dienen. Alles, was ich mir wünsche, ist ein Schlauch Wein. Das wäre Belohnung genug für mich. Roten Wein, den stärksten, den ihr habt. So viel Wein, wie ein Mann nur trinken kann.«
Lord Ramsay lachte. »Du bist kein Mann, Stinker. Du bist nur mein Geschöpf. Trotzdem sollst du deinen Wein bekommen. Walder, kümmere dich darum. Und keine Angst, ich werde dich nicht wieder in den Kerker werfen. Darauf hast du mein Wort als Bolton.
Stattdessen machen wir einen Hund aus dir. Jeden Tag gibt es Fleisch. Und ich werde dir sogar genug Zähne lassen, um es zu essen. Du kannst bei meinen Mädchen schlafen. Ben, hast du ein Halsband für ihn?«
»Ich werde ihm eins anfertigen lassen, Milord«, sagte der alte Ben Knochen.
Nicht nur dafür sorgte der alte Mann. An diesem Abend bekam Stinker außer dem Halsband auch noch eine zerfetzte Decke und ein halbes Hähnchen. Zwar musste er das Fleisch gegen die Hunde verteidigen, aber es war das beste Mahl, das er seit Winterfell genießen durfte. Und der Wein. Der Wein war dunkel und sauer, aber stark. Während er zwischen den Hunden hockte, trank Stinker, bis ihm der Kopf dröhnte. Er übergab sich, wischte sich den Mund ab und trank weiter. Danach lehnte er sich zurück und schloss die Augen. Als er aufwachte, leckte ihm ein Hund Erbrochenes aus dem Bart und dunkle Wolken huschten vor dem Sichelmond entlang. Irgendwo in der Nacht schrien Männer. Er schob den Hund zur Seite, wälzte sich herum und schlief weiter. Am nächsten Morgen schickte Lord Ramsay drei Reiter über den Damm, die seinem hohen Vater die Nachricht bringen sollten, dass der Weg frei war. Der gehäutete Mann des Hauses Bolton wurde über dem Torhausturm aufgezogen, wo Stinker den goldenen Kraken von Pike eingeholt hatte. Entlang der verrotteten Plankenstraße wurden Holzpfähle tief in den Sumpfboden gerammt, daran wurden Leichen befestigt, rot und tropfend.
63, wusste Stinker. Es sind 63 Leichen. Einem Mann fehlte ein halber Arm. Einem anderen hatte man ein Pergament zwischen die Zähne geschoben, dessen Wachssiegel noch immer ungebrochen war. 3 Tage später trottete die Vorhut von Roose Boltons Heer zwischen den Ruinen hindurch und an den grässlichen Wächtern vorbei. 400 berittene Fries in Blau und Grau, deren Speerspitzen glitzerten, wann immer die Sonne durch die Wolken brach. 2 der Söhne des alten Lord Walder führten sie an. Einer war kräftig gebaut, hatte ein riesiges Kinn und Arme mit dicken Muskeln. Der andere hatte hungrige, engstehende Augen und eine spitze Nase, einen dünnen braunen Bart, der das fliehende Kinn darunter kaum zu verbergen vermochte, und einen kahlen Kopf. Hostin und Aenys. Er erinnerte sich an sie aus der Zeit, als er seinen Namen noch nicht gelernt hatte. Hostin war ein Bulle, den man nicht leicht reizen konnte, der jedoch unversöhnlich wurde, wenn es doch geschah, und er hatte den Ruf, der gefährlichste Kämpfer von Lord Walders Nachkommen zu sein. Aenys war älter, grausamer und klüger, ein Commander, kein Schwertkämpfer. Beide waren erfahrene Soldaten. Die Nordmänner folgten dicht hinter der Vorhut, ihre zerfetzten Banner flatterten im Wind. Stinker schaute zu, wie sie vorbeizogen. Die meisten waren zu Fuß, und überhaupt waren es nur wenige. Er erinnerte sich an das große Heer, das mit dem jungen Wolf unter dem Banner des Schattenwolfs von Winterfell nach Süden marschiert war. 20.000 Schwerter und Speere waren mit Robb in den Krieg gezogen, oder jedenfalls genug, dass ein paar mehr oder weniger keinen Unterschied machten, doch nur 2 von 10 kehrten jetzt zurück, und bei den meisten handelte es sich um Männer aus Dreadfort. Hinten, wo in der Mitte der Kolonne das Gedränge am dichtesten war, ritt ein Mann in dunkelgrauem Panzer über einer gesteppten Tunika aus blutrotem Leder. Die Schwebescheiben waren wie Menschenköpfe gestaltet, die den Mund in Qualen aufgerissen hatten. Von seinen Schultern hing ein rosa Wollmantel, in den Blutstropfen gestickt waren. Lange Bänder aus roter Seide flatterten von der Spitze des geschlossenen Helms. »Roose Bolton wird nicht von einem Pfahlbaumann mit einem Giftpfeil getötet werden«, dachte Stinker, als ein Blick auf ihn fiel. Hinter ihm ächzte ein geschlossener Wagen, der von 6 schweren Zugpferden gezogen und vorn und hinten von Armbrustschützen bewacht wurde. Vorhänge aus dunkelblauem Samt verhinderten den Blick ins Innere des Wagens. Weiter hinten folgte der Gepäckzug, holpernde Wagen, die mit Proviant und Kriegsbeute beladen waren, und Karren, auf denen sich Verwundete und Krüppel drängten. Und ganz hinten in der Nachhut kamen noch mehr Fries. Mindestens 1.000, vielleicht mehr. Bogenschützen, Speerträger, Bauern, die mit Sensen und angespitzten Stöcken bewaffnet waren, freie Reiter und berittene Bogenschützen und 100 weitere Ritter, die sie verstärkten. Mit Hundehalsband in Ketten und erneut in Lumpen folgte Stinker den anderen Hunden, die Lord Ramsay hinterherschlichen, als er seinem Vater entgegenging, um ihn zu begrüßen. Als der Reiter in der dunklen Rüstung seinen Helm abnahm, war das Gesicht darunter Stinker jedoch fremd. Ramsays Lächeln gerann bei dem Anblick, und Wut stand ihm ins Gesicht geschrieben. »Was soll das sein, ein Scherz?«
»Reine Vorsicht«,
flüsterte Roose Bolton, als er durch die Vorhänge aus dem geschlossenen Wagen stieg. Der Lord von der Dreadfort hatte keine große Ähnlichkeit mit seinem Bastardsohn. Sein Gesicht war glatt rasiert und hatte glatte Haut. Seine Züge waren gewöhnlich, nicht stattlich, aber auch nicht schlicht. Obwohl Roose an Schlachten teilgenommen hatte, hatte er keine Narben. Er war weit über 40, und trotzdem hatte er kaum Falten, die sein Alter verraten hätten. Seine Lippen waren so dünn, dass sie, wenn er sie zusammenpresste, fast vollständig verschwanden. Er verströmte Alterslosigkeit und Ruhe. Auf Roose Boltons Gesicht sahen Zorn und Freude beinahe gleich aus. Alles, was er mit Ramsay gemeinsam hatte, waren die Augen.
»Seine Augen sind aus Eis.«
Stinker fragte sich, ob Roose Bolton jemals weinte.
»Und wenn?
Fühlen sich seine Tränen dann kalt auf seinen Wangen an?
Einst hatte ein Junge namens Theon Greyjoy seinen Spaß daran gehabt, sich über Bolton lustig zu machen, während sie beide mit Robb Stark Kriegsrat hielten. Er hatte seine leise Stimme nachgeahmt und Scherze über Blutegel gemacht.
Er muss verrückt gewesen sein. Dies ist kein Mann, über den man Witze macht.
Man brauchte Bolton nur anzusehen, um zu wissen, dass in seinem kleinen C mehr Grausamkeit steckte als in allen Freys zusammen.
»Vater!«
Lord Ramsay kniete vor seinem Erzeuger. Roose Bolton betrachtete ihn einen Moment lang.
»Du darfst aufstehen.«
Er drehte sich um und half zwei jungen Frauen aus dem Wagen. Die erste war klein und sehr dick, mit einem runden, roten Gesicht und einem dreifachen Doppelkinn, das unter einer Zobelhaube wackelte.
»Meine treue Gemahlin«, sagte Roose Bolton. »Lady Walder, dies ist mein Sohn. Küss deiner Stiefmutter die Hand, Ramsay.«
Ramsay gehorchte.
»Und gewiss erinnerst du dich an Lady Arrhea, deine Verlobte.«
Das Mädchen war schlank und größer, als er es in Erinnerung hatte, aber das war zu erwarten gewesen.
»In dem Alter wachsen Mädchen schnell.«
Ihr Kleid war aus grauer Wolle und mit weißem Satin gesäumt. Darüber trug sie einen Hermelinmantel, der von einem silbernen Wolfskopf zusammengehalten wurde. Dunkelbraunes Haar fiel ihr bis auf den Rücken, und ihre Augen?
»Das ist nicht Lord Eddards Tochter.«
Arrhea hatte die Augen ihres Vaters, die grauen Augen der Starks. Ein Mädchen in ihrem Alter ließ sich vielleicht die Haare wachsen und schoss einige Zoll in die Höhe, während die Brust an Umfang zunahm, doch die Farbe ihrer Augen konnte sich nicht ändern.
»Das ist Sansas kleine Freundin, das Mädchen des Haushofmeisters. Jane, das war ihr Name. Jane Poole.«
»Lord Ramsay?«
Das Mädchen knickste vor ihm.
»Das war ebenfalls falsch. Die echte Arrhea Stark hätte ihm ins Gesicht gespuckt.
Ich bete darum, euch eine gute Gemahlin zu sein und euch starke Söhne zu schenken, die einst eure Nachfolge antreten.«
»Das wirst du«, versprach Ramsay, »und zwar schon bald.«